Ja, hallo zusammen, ich bin's, Carsten Linke. Macht es wie ich und hört euch jetzt die neue Folge Vorwärts nach weit an.
Vorwärts nach weit. Der Hannover 96 Podcast.
Am Montag jährt sich zum 80. Mal die Befragung des Konzentrationslagers Auschwitz. Und ich möchte dazu aufrufen, liebe HörerInnen, dass ihr A, das niemals vergesst, B, wirklich am 23. Februar eine weise Entscheidung trefft. Keine Stimme für die AfD, wählt keine Nazis, seid keine Idioten, lasst das nie wieder geschehen. So viel dazu. Jetzt herzlich willkommen zu Vorwärts nach weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Sei mir verziehen, aber das muss irgendwie aus mir raus und deswegen kommt es jetzt raus. Und ob euch das gefällt oder nicht, wenn ihr AfD wählt, müsst ihr uns sowieso nicht hören. So viel dazu. Also, mein Name ist Tommy, wir wollen sprechen über Hannover 96, wir wollen sprechen über das kommende Spiel gegen Preußen Münster, das Heimspiel am Sonntag. Wir wollen so ein bisschen den Kader analysieren von Münster. Wir wollen so ein bisschen gucken, was ist so in den ersten Wochen Breitenreiter passiert. Was hat sich verändert? Was ist auffällig im Vergleich vielleicht auch zu der Zeit unter Stefan Leitl? Martin Kind hat sich zu Wort gemeldet. Er hat einen Brief geschrieben. Da freuen wir uns sehr drüber. Leider hat er nicht verraten, so ähnlich wie Donald Trump übrigens, was Joe Biden ihm geschrieben hat. Hat auch Martin Kind nicht verraten, was er Stefan Leitl geschrieben hat. Aber er hat gesagt, dass er ein großer Fan von André Breitenreiter ist. Da freuen wir uns drüber. Und darüber wollen wir reden. Guten Abend, André. Du bist heute auch dabei.
Du bist so ein Sack, ey. Ich sag's dir. Ja. Ich wollte einsteigen, wenn heute soll es regnen, stürmen oder schneien, wollte hier Thomas Bredaric abfeiern und du kommst mit der Befreiung vom Konzentrationslager, nur mehr das zu nehmen und du hast natürlich trotzdem völlig recht. Boah, jetzt muss ich natürlich jetzt erstmal die gedrückte Stimmung, die du hier verbreitet hast, mal ein bisschen hier wieder in den Griff kriegen. Also, du hast völlig recht, Tobi. Ich stimme dir in allem zu und die Person oder die Wählergruppe, die du angesprochen hast, brauchen wir uns wirklich nicht hören. Zum Fußball und zu Briefe schreiben. Ich bin super gespannt, was du erfahren hast, was in dem Brief steht. Denn zwischen die beiden passte doch kein Blatt.
Zwischen Kind und Leitl?
Ja, das war sein Aufstiegstrainer. Der Konzepttrainer. Er sollte uns in die große Zukunft führen.
Ja, ja.
Er ist rausgeschmissen worden von Markus Mann, hinterrücks quasi. Da kann der Kind ja gar nichts mehr.
Ich verstehe, das sind die Schlagzeilen in 3 Jahren. Ich verstehe.
Also, ja, okay. Ich bin sehr gespannt, was da geschrieben wurde.
Ja, kommt mir bekannt vor. Ja, vielleicht weiß er mehr. Max, weißt du, was im Brief steht?
Nee, erstmal ein Moin in die Runde und leider weiß ich nicht, was in dem Brief steht. Ich schließe mich deinen Worten, Tobi, natürlich vollkommen an und unterstütze das. Aber für mich ist aktuell gerade wichtig, dass wir gegen Preußen Münster gewinnen werden. Und ja, deswegen bin ich gespannt, wie wir das denn heute ja aufgeklärt bekommen und welche Schlüssel wir denn ziehen müssen, um Preußen Münster zu Hause schlagen zu können.
Bin ich auch sehr gespannt. Und natürlich haben wir keine Ahnung, was in diesen Briefen steht. Aber wir haben jemanden hier, dessen Job ist es, zu erfahren, was in solchen Briefen steht und darüber zu berichten. Und deswegen freue ich mich sehr darüber, Jonas Gress begrüßen zu dürfen. Jonas ist Redakteur bei Hatz und MP über 96, schreibt er dort. Ihr werdet ihn kennen, auch aus den Social Medias. Jetzt übrigens gerade frisch bei Blue Sky, ich darf sagen, Jonas. Twitter so ein bisschen die kalte Schulter gezeigt und aufgrund Empfehlungen vieler aus der 96-Bubble dann mal Blue Sky ausprobiert. Ich glaube, ein Post hast du schon. Also immerhin, es ist besser als nichts. Schönen guten Abend, Jonas. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen lieben Dank, dass ich da sein darf. Es sind übrigens 2 Posts schon bei Blue Sky. Oh. Damit 2 Posts mehr, als ich Briefe von Martin Kind erhalten habe in meinem Leben.
Das tut mir irgendwie ein bisschen leid. Hast du echt noch nie einen Brief von Martin Kind erhalten?
Ich schreibe selten Briefe, ich kriege selten Briefe und ich gehe damit eigentlich auch ganz fein. Aber er hat mir auch noch keine WhatsApp geschrieben, kann ich sagen.
Okay. Abmahnungen und Unterlassungsklagen zählen auch.
E-Mails oder Anrufe, da gehe ich mit. Aber
Ich wollte gerade sagen, also WhatsApp, nutzt er das denn mittlerweile? Also aus meiner Zeit weiß ich noch, er hat kein WhatsApp genutzt.
Am liebsten telefoniert er. Ja. Oder schreibt Briefe. Kommt immer darauf an, wie nah du ihm stehst. Und vielleicht gilt das dann auch für Stefan Leitl schon als Zeichen.
Ja, aber ich freue mich trotzdem, dass Martin Kind ein Brief geschrieben hat. Ich glaube, Stefan Leitl wird sich auch sehr freuen. Interessant dann auch so der Beisatz, den er gesagt hat. Andere Meinungen, die wollte er nicht so gerne hören. Deswegen hat er sich abgeschottet. Aber er hat das akzeptiert. Also ist doch schön, dass Martin Kind das akzeptiert hat. Naja, bis zu einem gewissen Punkt jedenfalls hat er es akzeptiert. Aber wir wollen nicht nachtreten. Wir sind keine Greenkeeper. Deswegen wollen wir da auch jetzt hier den Mantel des Schweigens drüber hüllen. Aber Jonas, erzähl. Also du bist, wie gesagt, Reporter für Hatz und NP, wobei das stimmt so gar nicht, eigentlich für Matzak und damit erscheinst du weitaus überregionaler. Selbst hier in Göttingen kann ich Texte von dir lesen. Je nachdem, welcher von euren ausgewählt wird, mal ist es Tite, mal bist es du, mal ist es Simon, wenn es um die Recken geht. Also da, aber zumindest ist immer mal wieder ein Text von dir dabei. Sprich, du erscheinst überregional. Ja, wie bist du dazu gekommen? Was hat dich dazu gebracht und warum bist du dabei geblieben?
Also erstmal ist es natürlich vielen lieben Dank für das schöne Lob und für die schöne für den Einstieg. Wie bin ich dazu gekommen? Ich wie die Jungfrau zum Kinde so ein bisschen. Ich bin aus Peine und zwar aus dem echten Peine, nicht aus Peine Ost. Bin da aufgewachsen, groß geworden, habe da mein Abi gemacht und so weiter. Bin dann fürs Studium nach Hannover und dann zurück, weil das Studium nichts war. Und habe nebenbei bei einer Zeitung gejobbt und bin einfach nie wieder weggegangen. Und habe früher aber tatsächlich nur Lokalkram gemacht für die wundervolle Gemeinde Hohenhameln. Kennt bestimmt jeder hier. Und habe mich dann beworben bei der Zeitung in Hannover, als da eine Stelle ausgeschrieben war. Am Anfang auch mit Recken angefangen, Lokalsport und so weiter. Und bin dann irgendwann, kann man fast sagen, befördert worden zu 96, weil das ist war und wird wahrscheinlich immer bleiben, das, was die meisten Leser interessiert bei uns. Und mach's genau für den Matzak Verlag. In Hannover sind wir die Hannoversche Allgemeine und die Neue Presse. Und darüber hinaus noch ganz, ganz viele andere Zeitungen, die zu Matzak gehören, von der Leipziger Volkszeitung bis zur Ostseezeitung, Lübecker Nachrichten, solche Zeitungen gehören dazu. Und ich mache aber tatsächlich, ich würde mal sagen, 99% meines Arbeitstages Hannover 96, renne zum Training, fliege mit in Trainingslager, gucke die Spiele, war jetzt auch in Regensburg und schreibe, so gut es geht, meine Texte darüber.
Also du bist der neue Andreas Willicke. Ich musste den irgendwie platzieren. Ich bin
halb so alt.
Ja,
und,
deswegen ja der Neue.
Und doppelt so nett.
Ja, okay. Das spricht für dich. Wille war ja doch eher speziell. Aber das sei ihm auch von Herzen gegönnt, André.
Wir müssen noch eine Frage klären, die für mich elementar wichtig ist. Welche
nichts Kaffee mit Espresso. Nichts mit Espresso. Nein, nichts mit
Espresso. Kaffee.
Nein.
Absolut einfach, ist relativ einfach. Die Kollegen wissen das bei mir schon bei der Arbeit. Kaffee schwarz.
Kann ich empfehlen, mache ich auch so. Das ist aber fies. André hat da einen ganz, ganz fiesen Seitenhieb gemacht. Nicht gegen dich, keine Sorge. Aber gut, das.
Wenn ich ihn nicht verstehe, ist das in Ordnung.
Ist auch schon so lange her, dass es verjährt.
Ich verstehe ihn auch nicht.
Nee, André, ist klar. Also Kaffee schwarz trinke ich auch gerne. Max, was trinkst du gerne?
Ja, also ich trinke tatsächlich am liebsten Espresso.
Baby Chino.
Oder Kaffee schwarz. Also ich bin nicht so der Milchtyp in Milch. Der Milchtyp in Kaffee natürlich. Also ich trinke auch ungezuckert. Da liebe ich den reinen Kaffeegeschmack.
Das vereint uns und das ist doch gut so. Ja, du sagst gerade, du gehst zum Training, du schreibst über 96. Also Breite ist ja schon ein paar Tage da. Was hast du so für Eindrücke vom Training? Und kann man merken, dass da irgendwie so ein Ruck durch die Mannschaft geht? Oder ist irgendwas anders? Also trainiert er anders als Leitl? Wie ist so dein Eindruck?
Er trainiert tatsächlich komplett anders. Er trainiert deutlich kürzer, das muss man ehrlicherweise sagen. Er sagt dann immer intensiver. Das kann ich nicht beurteilen, weil ich stehe ja nicht auf dem Platz. Ich sehe es ja nur von außen. Er legt auf jeden Fall ganz, ganz anderen Fokus, als das Stefan Leitl getan hat, weil Breite als einer der größten Schlüssel für den möglichen Aufstieg ausgemacht hat, dass die Offensive eben noch nicht gut genug zündet für eine Bundesliga-Aufstieg. Das ist so, das kann man, glaube ich, festhalten. Und das führt dazu, dass er im Training extrem viel Wert darauf legt, die Abläufe reinzukriegen, die Laufwege reinzukriegen, die Mechanismen reinzukriegen, damit es halt besser funktioniert. Er hat das auch moniert, dass das unter Stefan Leitl, ohne Stefan Leitl persönlich was vorzuwerfen, eben noch nicht so war und dass er das so sieht. Und deswegen übt er das tatsächlich. Er unterbricht viel, viel mehr. Jetzt kann man das finden, wie man will. Trainertypen sind unterschiedlich. Ich finde es immer am allerwichtigsten, nicht ob jemand laut oder leise ist, sondern dass das authentisch wirkt. Und Stefan Leitl war kein Rumbrüller, kein Mensch, der irgendwie super laute Ansagen macht. Das war in den 2,5 Jahren mit ihm ganz, ganz selten der Fall, dass er mal laut über den Platz geschrien hätte. Und bei André Breitenreiter passiert das viel mehr, aber das ist authentisch. Der ist einer, der die Spieler anders anpackt. Und jetzt die Trainingseinheit am Dienstag war ich zuletzt da, weil das die letzte öffentliche Einheit war, wenn ich mich nicht täusche. Und da hat er das Training, glaube ich, 5-6 Mal unterbrochen und wirklich, wirklich sehr, sehr laut mit den Spielern gesprochen, was er einfordert, dass sie die Bälle nicht nach vorne holzen sollen und so weiter und so fort. Und diese Art von Lautstärke habe ich von Stefan Leitl in 2,5 Jahren so nicht erlebt wie von Breiter an einem Training am Dienstag in 1 Stunde oder 1,5 Stunden.
Das sagt ja schon mal eine ganze Menge aus. Und was ich ein bisschen überraschend fand, ist, er hat es ja auch dann erklärt auf einer folgenden Pressekonferenz, sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Also er hat gleich gesagt, ich komme hier, um aufzusteigen. So, er hat versucht, das so ein bisschen abzuschwächen. Das Wort Aufstieg zwar nicht gestrichen, aber wir können aufsteigen, es ist möglich aufzusteigen. Also aus wir werden aufsteigen ist ein wir können es schaffen geworden, aber trotzdem sehr, sehr mutig und sehr, ja, wie soll ich das ausdrücken?
Es ist forsch ein bisschen, das finde ich authentisch bei André Breitenreiter, weil André Breitenreiter, das kann man so sagen, ist einer der größten Fans von André Breitenreiter, ist André Breitenreiter selber, und das ist nicht böse gemeint, sondern das ist auch wieder eine authentische Art und Weise, an die Sache ranzugehen. Der ist überzeugt davon, dass er mit dieser Mannschaft Erfolg haben kann, der ist überzeugt davon, dass diese Mannschaft gut genug ist, um in die Bundesliga aufzusteigen, und das ist ein Trainer, der das wirklich aktiv vorlebt. Und deswegen finde ich das gut, dass er das sagt, weil das authentisch ist und er damit authentisch bleibt, wenn er das so sagt. Ich fand ein bisschen, er hat sich in der PK mit seinem Menschenflug ein bisschen verritten mit dem Bild, dass als er den Aufstieg mit oder den Mut mit Erfindern, großen Erfindern.
Ja, mit den großen Erfindern, genau, die auch an ihre Idee erstmal glauben mussten und gegen alle Widerstände. Ich sag dir ehrlich, ich hatte es kurz ins Intro reingeschnitten, aber ich dachte mir, das fliegt mir um die Ohren. Weil das ist schon ein ziemlich abgehobenes Zitat,
Definitiv. Aber ich finde, wie gesagt, bei André Breitenreiter muss man auch ehrlicherweise dazu sagen, dass der lebt das authentisch vor, und damit packst du natürlich Spieler. André Breitenreiter ist ein Menschenfänger im besten Sinne des Wortes, und es hat 2017 eben auch geklappt.
Wobei da natürlich beim anderen Fokus, nämlich eher die Defensive zu stärken, weil ja Daniel dann doch eher dieses, wir verteidigen eigentlich am gegnerischen 16er und hinten sind wir offen, hat spielen lassen. Aber trotzdem. Ja, trotzdem interessant. André, das ist doch aber genau das, was du immer gefordert hast. Du hast dich ganz oft nach den PKs beklagt, dass man Gegner groß redet, Gegner stark redet, dass man nicht sagt, hey, wir sind Hannover 96, wir gewinnen da. Das haben wir jetzt alles. Also bist du ja zumindest mal abgeholt.
Ich bin absolut abgeholt, aber ich möchte da korrigieren, direkt mal dich wieder einordnen. Mir ging es weniger um das Geseiere auf PKs als um die Aufstellung und die Einstellung dann auf dem Platz. Weil die fand ich ja viel, viel schlimmer. Was man auf den PKs sagt, mein Gott, das sagt man für Jonas und seine Kollegen, damit die was zu tun haben. Aber auf dem Platz ist ja das, was zählt. Ja, und die Einstellung und die Aufstellung von dem Trainer vor Breitenreiter, dessen Name ich immer hier nicht mehr genannt werden darf, war ja nicht mehr das, was wir uns alle gewünscht haben, und der Erfolg ist zu wünschen übrig. Und Breitenreiter setzt einen anderen Fokus. Jonas hat das gerade wunderbar rausgearbeitet. Es ist authentisch. Er nimmt Leute mit. Er nimmt die Spieler mit. Er nimmt die Fans mit. Wir werden das auch sehen. Ich meine, das Spiel gegen Regensburg war jetzt nicht die große Offenbarung, aber wir werden sehen. Es wird ein sicherlich einen Schwung geben für das Preußen-Münster-Spiel, wenn die Mannschaft rauskommt, zeigt, und da reicht ja schon eine gute Grätsche an der Außenlinie, dass sie wirklich will, dass sie das verinnerlicht hat. Dann ist das Stadion da. Das Stadion wird relativ voll sein, trotz Matschwetter und Kälte. Also er hat alles auf dem Teller, um die Geschichte erfolgreich laufen lassen zu können. Und da hoffe ich doch, dass das klappt.
Hoffen wir alle. Und du hast gerade gesagt, Offensive stärken, Jonas. Und Defensive hat ja gut funktioniert. Jetzt hat 96 2 Defensivspieler verpflichtet. Ist natürlich auch schön, wenn man die Offensive stärken will. Aber glaubst du, da kommt noch was? Also dürfen wir uns da nochmal, wir haben noch gut... Ja, 10 Tage sind es nicht mehr ganz Zeit im Transferfenster. Also kommt da noch was, oder was denkst du?
Ja, mit absoluter Sicherheit kommt was. Unseren Informationen nach sind sie auch relativ kurz davor. Das kann schon am Freitag passieren. Und da muss auch was passieren. Also machen wir uns nichts vor. 96 hat viel.
Wir brauchen Namen.
Ja, wenn wir die immer so wüssten oder verraten könnten oder beides oder die Mitte daraus.
Stehen morgen in der MP.
Möglicherweise. Nee, aber Fakt ist, und das ist seit 96 intern oder aber auch nach außen gegeben, ganz klar, es soll die Offensive hin. Was sich aber verändert hat, ist so ein bisschen das Profil, das sie suchen. Das war eine Zeit lang tatsächlich ein klassischer Mittelstürmer. Jetzt ist ihnen aufgefallen, oh, wir haben ja schon 4, die da spielen können. Und wir haben einen neuen Trainer, mit dem du halt auch andere Sachen spielen kannst. Bei Stefan Leitl war ein Flügel, Entschuldigung, dass ich den Namen nochmal erwähne, aber Stefan Leitl war ein Flügelstürmer überhaupt nicht wichtig. Jetzt haben wir erfahren, dass da vielleicht doch ein Flügelstürmer dabei sein kann oder eben ein Zehner. Und das sind genau die Positionen, die man tatsächlich auch stärken muss. Und weil du die beiden Innenverteidiger potenziell angesprochen hast, das ist, glaube ich, eher perspektivisch gedacht. für den Moment, weil du halt im Sommer nicht weißt, ob du noch einen oder gar keinen von den beiden Innenverteidigern behältst. Phil Neumann geht, das ist ja sowieso schon klar. Und Marcel Halzenbeck müsste sich auch noch entscheiden, ob er überhaupt noch bleiben oder noch mal ein Jahr ranhängen will. Und wenn die Antwort dazu nein ist, dann hast du eben jetzt schon zwei Spieler, die du da hinstellen kannst, ohne dass du noch mal einen holst.
Und Tomiak, das heißt, eher sechs jetzt eingeplant oder wenn sie nicht fit sind, also Knight war ja fraglich, Neumann fraglich, haben am Donnerstag, also heute wieder trainiert, also könnten spielen, also das heißt dann auf A6 eher oder doch für die Innenverteidigung? Was sind deine Eindrücke?
Also für den Moment, das hat 96 aber auch ganz klar gesagt, ist Boris Tomiak für die 6 eingeplant und ich finde das auch eine gute Lösung, das hat er ja tatsächlich auch in Kaiserslautern, ich glaube, 50-50, ich glaube sogar mehr auf der 6 gespielt, ein Spiel als Innenverteidiger und der hat halt auch einfach das Profil, dass er beide spielen kann. Von da ist es wurscht, wo du den hinsetzt. Das ist immer ein Leader-Typ. Klar kannst du jetzt sagen, der ist eine gute Woche jetzt da, hat wenig Trainingseinheiten mit den neuen Kollegen, aber das ist schon ein Charaktertyp. Wenn der auf Platz steht, da ist das am Ende wurscht. Ich glaube eher auf der 6, aber du könntest den genauso in die Innenverteidigung stellen, aber ich glaube, das machen sie erst ab Sommer.
Okay, ja, dann wenn natürlich Phil weg ist. Außerdem berichten Kollegen von euch, dass 96 interessiert sei an einem Bayern-Spieler und zwar an Tarik Buchmann. Tarik Buchmann ist ein Innenverteidiger, hat bei den Bayern den Durchbruch jetzt noch nicht geschafft, ist ein DFB-Junioren-Nationalspieler. Habt ihr von dem auch schon was gehört oder ist das eher so ein Ding, was sich vielleicht... Nee, Kevin war es. Okay, dann ich wollte gerade was gegen Lars Beiker sagen, aber das kann ich jetzt nicht. Also ist das ein Name, der bei euch auch rumgeht, Tarik Buchmann? 19-Jähriger übrigens, Nationalspieler. Oder noch nie
gehört. Kollegen, deswegen werde ich nicht betreiben, auch
nein,
bei den Kollegen.
Das mache ich ja nur,
Es würde zu 96 passen, den Namen persönlich habe ich jetzt noch nicht gehört. Ist auch ein Innenverteidiger, hast du eigentlich viel, aber was Fakt ist, Markus Mann hat einen sehr, sehr guten Draht nach München. Und in Wahrheit auch mit Innenverteidigern aus München, die in Bayern oder beim Bayern nicht so richtig funktioniert haben, relativ großen Erfolg gehabt. Bright Airbnb für 0 gekriegt, für 6,2 verkauft und noch 10%. Von daher, wenn das ähnlich klappt, darf der gerne kommen.
Also ist der Zähne auch Bayern 2 Spieler?
Nein, 10% gibt es bei Bright. Also und wenn ja, der dann für 50 Millionen wechselt, dann können wir uns einen Zehner kaufen.
Dann wäre es für uns interessant, da hast du recht. Ja, das hatten wir doch aber bei Niklas Füllkrug doch auch irgendwie, oder? War dann ja auch so eine Sache, wo wir nochmal hätten Geld verdienen können oder Geld verdient haben? Nee, weiß ich nicht. Ist auch egal, nicht so wichtig. Okay, also das heißt, du gehst davon aus, einer kommt morgen oder vielleicht sogar mehr?
Also Fakt ist, 96 hat sich darauf geeinigt, mindestens einen. Und mindestens einen ist natürlich nach oben offen. Ich weiß, dass sie mit 3 bis 4 Spielern in ernsten Verhandlungen sind oder waren, Stand Mitte der Woche. Und da kommt es dann halt auch immer drauf an, abgebender Verein, was wird aufgerufen, wen holt vielleicht auch der Verein, wo der Spieler, den du haben willst, gerade noch ist. Es wird viel, zum Beispiel in Bochum hat 96 ja schon ein paar Mal geguckt, die gucken jetzt gerade mit Muslia und so weiter und dann kannst du da vielleicht zuschlagen, wenn das alles funktioniert. Aber das hängt nicht immer alles nur an 96. Ich glaube, dass mehr als einer kommt. Ich hoffe es auch ein bisschen, ehrlich gesagt, für die Aufstiegschancen. Aber 1 plus X ist das Einzige, was feststeht.
Okay. Das heißt also, Daschner könnte noch gehen, aber nur, wenn Bochum halt, wie du schon sagst, Ersatz findet. Spannend. Okay.
Aber Tobi, spannender als die Spieler, die kommen, ich meine, das werden wir dann erfahren oder auch in der NP lesen, aber spannender als die Spieler, die kommen, sind ja die, die dann gehen müssen. Und das wird ja auch eine spannende Geschichte, weil du ja entscheiden musst, wen du von unseren offensiven, ich sag's immer, Talenten, du dann auf alle Ewigkeit wieder gehen lassen musst und ziehen lassen musst. Und,
meinst du Gindorf? Ja auch, Gindorf oder wen meinst du?
Naja, wir haben über Rochelt gesprochen, daran glaube ich nicht, dass der geht, aber das wäre ja auch eine Diskussion wert. Wir haben über Gindorf gesprochen, natürlich. Das sind ja alles Geschichten. Also ich meine, Gindorf, wenn man sich überlegt, wo der letzte Saison gestartet ist, über den dann die Profimannschaft geholt haben, ihn dann auch nicht in den wichtigen Aufstiegsspielen mehr haben spielen lassen und so weiter. Und jetzt ist er komplett auf dem Abstellgleis. Ist ja schon eine erstaunliche Entwicklung.
Aber das würde ich ganz kurz einmal reingrätschen, weil ich das nicht glaube, dass Lars Gindorf auf dem Abstellgleis ist. Es wirkte so. Es war auch im Trainingslager ein Moment, wo es knapp war, wo ich dir recht gebe. Der Kollege Tietmerk war in der Türkei mit in Belek mit 96 Und da hat André Breitenreiter den Lars Gindorf zur Seite genommen und lange mit ihm geredet. Und da ging es darum, wer wie viel Einsatzzeiten in den Testspielen bekommt. Und dadurch, dass dann aber die Hälfte der Mannschaft krank geworden ist, hat der Lars dann halt am meisten gespielt von allen und eben auch das erste Testtor da gegen die Young Boys Bern geschossen und ist dann so ein bisschen vom Verlierer zum Gewinner geworden. Und ich glaube, dass der in der Rückrunde tatsächlich nochmal eine wichtige Rolle spielen kann, weil ich den auch unfassbar gut finde.
Darf ich dann dir die Frage stellen, wenn du sagst, wir sind an Offensivspielern dran und wir gehen jetzt mal davon aus, wir holen einen, zwei, ist natürlich immer die Frage, welche Position genau, aber letztendlich ist es ja mehr oder weniger ein offensiver Mittelfeldspieler, ein Flügelstürmer, hast du ja auch gesagt. Glaubst du, dass wir dann einen Rochit und einen Gindorf halten können?
Ich möchte Yannick Rochit nicht zu nahe treten, aber ich glaube, dass der Markt für Yannick Rochit nach dem halben Jahr in Hannover 96 relativ begrenzt sein dürfte. Und 96 ja schön blöd wäre, wenn sie den im Sommer für 1,5 Millionen kaufen, weil sie was in dem sehen, was er im ersten halben Jahr nicht abrufen kann und den dann verscherbeln oder verschenken. Das wird 96 nicht machen. Die Zeiten sind vorbei, wo du die Kohle hattest. Und ja, Lars Gindorf ist auch kein Spieler, der dir Millionen bringt. Deswegen macht es eigentlich keinen Sinn, den zu verkaufen. Es macht eher Sinn, die peu à peu einzubauen. Ich bin ehrlicherweise der Meinung, dass Yannick Rochit vielleicht nicht immer in der Startelf stehen muss. Perspektivisch zumindest, wenn die ersten neun da sind. Bei Lars Gindorf würde ich mir wünschen, dass er mehr in der Startelf steht, aber die können definitiv auch koexistieren.
Ja, klingt doch erstmal gut. Also dann vielleicht gar nicht, André, so wie du sagst, zwingend einen Abgang, wenn wir jetzt noch Neuzugänge holen. Ich meine, wir haben auch noch eine zweite Mannschaft, die in den Klassenerhalt in der dritten Liga kämpft. Also von daher, wenn man das ernst meint mit denen, ist ja durchaus auch möglich und dritte Liga ist jetzt auch nicht so schlecht, dass man sagt, Lars war letzter Kapitän von der Mannschaft, war dann trotz einer fast einer ganzen Halbserie bei den Profis zweitbester Torschütze noch in der Regionalliga Nord nach Tom Sander am Ende, der jetzt auch bei 96 2 spielt. Also vielleicht kann man da nochmal die Mannschaft so verstärken aus eigenen Kräften, dass sie den Klassenerhalt in der dritten Liga schafft. Ich wäre ein Fan davon, aber das ist meine ganz persönliche Meinung, weil ich es irgendwie schön finde, mit einer Mannschaft in der zweiten, dann erste Liga und in der dritten Liga zu sein. Also ich fände das charmant. Und
es würde den Invest schützen, den du ja gemacht hast,
absolut,
um eben überhaupt in der dritten Liga zu spielen. Das darfst du ja nicht vergessen. Ja. Das hat uns ja auch ein paar Pfennig 50 gekostet, ne?
Ja, auch wenn wir einen kleinen Etat haben, kostet das mehr Geld als in der Regionalliga, auf jeden Fall. Das ist absolut richtig. Keine TV-Gelder, nichts für zweite Mannschaften. Also das ist ein reines Reinzahlgeschäft. Das muss man schon ganz klar sagen.
Definitiv. Und ich glaube auch, dass die U23 davon, oder ich weiß auch, dass die U23 davon profitiert, dass André Breitenreiter jetzt Profitrainer ist. Stefan Leitl war groß darin, Talente zu fördern. Definitiv. Er hat ganz viele Spieler hochgezogen, auch Lars Gindorf dann in die Erstligamannschaft, Hussein Şakhun zum Beispiel. Er hat Nicolo Tresoldi auch zum Profi gemacht. Aber Fakt ist, dass der Draht zu Daniel Stendel nicht der engste war, sage ich jetzt mal. Ja,
war er denn jemals in der Akademie? Also ein Bild wie mit Breitenreiter heute vom Instagram-Kanal der Akademie habe ich mit Leitl nie gesehen.
Also ich würde jetzt nicht meine beiden Hände und die Füße ins Feuer legen, aber ich bin mir relativ sicher, dass er also auf jeden Fall weniger als 5 Mal in der Akademie war, wohingegen zum Beispiel Markus Mann kein einziges oder fast kein Spiel der U23 letztes Jahr schon verpasst hat. Der Draht war tatsächlich eher über Markus Mann zwischen den Profis und der Akademie, als er das mit Stefan Leitl war. Und das will und soll und wird André Breitenreiter anders handhaben.
Ja, und das muss man ganz klar sagen, beim Aufstiegsspiel der U23 war Stefan Leitl nicht im Stadion. Das muss man ganz klar sagen. Ich glaube, André Breitenreiter war sogar da. Aber das ist noch eine andere Geschichte. Er ist ein Hannoveraner und wir waren auch da, ja, aber wir sind keine Trainer, das ist nicht wichtig.
André. War auch da.
Ja, auch schön. Ja. Ja, das zählt auf jeden Fall was. André, das war dein erstes Mal Nord. Sag's ruhig nochmal.
Ja, ungeschlagen auf der Nord. Ich auf jeden Fall. Leute, ich bin ungeschlagen auf der Nord.
Ja, deswegen bist du auch Sonntag auf der West. Ist okay. Aber seid ihr auch gegönnt. Und damit wollen wir auch zu Sonntag kommen. So, das ist eine tolle Überleitung. Also dann wollen wir doch zu Sonntag kommen und dann sprechen wir drüber über das Spiel gegen Preußen Münster. Machen wir in einer kurzen Pause.
Euch gefällt, was ihr hört? Dann gebt Vorwärts nach weit 5 Sterne bei Spotify, Apple Podcast oder Amazon Music.
Ja, herzlich willkommen zurück zu Vorwärts nach weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Preußen Münster heißt der Gegner. Das ganze Stadion wird schwarz-weiß-grün sein. Das ist schon mal positiv. Was gibt es über den Gegner noch zu wissen? Max, du hast dich intensiv mit Preußen Münster auseinandergesetzt. Du hast natürlich auch das letzte Spiel der Preußen dir live angeschaut und ich bin sehr gespannt, was du uns sagen kannst, welche Expertise du mitbringst und wie du uns auf den Gegner am kommenden Sonntag im Niedersachsenstadion vorbereiten kannst.
Ja, die Formtabelle von Preußen Münster liest sich aktuell in den letzten 5 Spielen bei 2 Siegen, 2 Unentschieden und einer Niederlage und genauso liest sich auch die Formtabelle von Hannover 96. Das heißt, Preußen Münster ist trotz dem Status als Abstiegskandidat ganz klar eine Mannschaft, die versucht, sich da unten rauszuretten. Zuletzt gegen Greuther Fürth mit einem 2:1 Heimsieg über 2 Standardtore, über 2 Kopfballtore von Joshua Mees, der einer der Keyplayer bei Preußen Münster ist. Das heißt, der bringt sehr viel positionelle Vielseitigkeit mit, der agiert als hängende Spitze, als Achter, als Spieler in den Halbräumen, der bringt sehr viel Bewegung mit und sehr viel Unruhe im 1 gegen 1. Das ist einer der Schlüsselspieler von Preußen Münster in diesem Offensivsystem. Und das Offensivsystem beleuchte ich so, dass Preußen Münster aktuell im Ballbesitz versucht, eher durch lange Bälle in die Tiefe schnell umzuschalten. Das heißt, die agieren sehr, sehr kompakt und eng hinten und versuchen so eine eher geschwächte Restverteidigung anzugreifen. Die Fakten sehen aber etwas anders aus bei Preußen Münster, denn sie sind ganz klar eines der schwächsten Offensivteams. Mit den wenigsten schusserzeugenden Aktionen der Liga, nur 42,3% Ballbesitz, den wenigsten Berührungen im gegnerischen Drittel und im Schnitt auch nur 3,5 Torschüsse pro Spiel. Das heißt, gegen den Ball rechne ich mit Preußen Münster mit einer sehr engen und kompakten Dreierkette innerhalb der eigenen Box, 2 tiefstehenden Außenverteidigern, 2 Mittelfeldspielern, die versuchen werden, vor der Box für Unruhe zu sorgen, vermutlich Jorrit Hendricks oder auch ein Ken Zombie, den man schon von Holstein Kiel oder dem Hamburger Sportverein kannte. Das heißt, Hannover hat einige Aufgaben, denn es gilt wieder, den tiefen Block aufzulösen. Und meiner Meinung nach sollte man eine ähnliche Methodik wählen wie gegen Jahn Regensburg. Das heißt, die Außen gezielt überladen mit einem Halbraumspieler, der sich quasi mit den Außenverteidigern auf einer Seite befindet, diagonalen Tiefenläufen der Außenverteidiger, die immer wieder gefährliche Bälle androhen, um so mehr Raum für den ballführenden Spieler zu schaffen. Ja, wir sollten gegen den Ball deutlich intensiver und höher agieren als gegen Regensburg, denn Preußen Münster verliert mit dem gelbgesperrten Lukas Frenkert einen der Schlüsselspieler in der Defensive, der durch Simon Scherler kompensiert werden muss und der macht erst seine ersten Schritte in der zweiten Bundesliga und dann gibt es für uns kein besseres Spiel als ein fast randvolles Stadion eines technisch deutlich schwächeren und unsicheren Innenverteidigers, der gepresst werden kann. Denn das Problem ist auch, wenn wir es nicht hinbekommen, Münster irgendwie so aufzulösen, dann kommen wir auch mit den anderen Zahlen konfrontiert. Denn Münster lässt nur 21,7 Expected Goals zu und das ist der drittbeste Wert der Liga. Nur Köln und Paderborn lassen weniger zu und sie haben bis jetzt auch nur 24 Tore kassiert. Und das ist im Vergleich zu anderen Abstiegskandidaten wie dem Jahn Regensburg oder dem BTSV teilweise 10 bis 12 Tore weniger.
Ja, vielen Dank für die Analyse, Max. Das heißt also, 96 hat eine ähnliche Aufgabe vor der Brust wie gegen Regensburg? Du hast gesagt, wieder den tiefen Block auflösen.
Ja, definitiv. Weil wenn wir uns die Partie gegen Regensburg ja angeschaut haben, dann haben wir auch gesehen, dass Regensburg ja eher defensiv orientiert gewesen ist und versucht hat, die Räume zu eliminieren und es schön eng zu machen. Und ich glaube, dass Münster das Ganze noch extremer machen wird, weil gewissermaßen, also wenn ich das Spiel aus der letzten Saison mir hinziehe, ich habe mir nochmal die Analyse angeguckt, die ich dazu angefertigt hatte damals, und da hat Münster eben genau diese Waffe genutzt. Die hatten die 3 Innenverteidiger wirklich zentral in der Box und wir haben versucht damals mit einer anderen Methodik durch ganz, ganz viele Flanken versucht, in die Box zu gelangen, was nicht so gut geklappt hat. Und die Partie ist damals nur dank Robert Zieler mit 0:0 geendet. Das heißt, wir müssen Wege finden, diese Boxbesetzung der Defensivspieler so aufzulösen, dass wir immer wieder freie Räume finden müssen.
Tatsächlich bin ich super gespannt auf das Spiel und zwar aus folgendem Grund. Ähnlich wie Max das gesagt hat, gibt es ja 2 Möglichkeiten für Breitenreiter, an dieses Spiel heranzugehen. Ich glaube felsenfest daran, dass wir dieses Heimspiel gewinnen werden, egal was er tut, weil die Mannschaft stark genug ist, die Einstellung passen wird etc. pp. Aber er kann sagen, okay, ich werde aus einer mehr oder weniger strukturierten Defensive, bei Anstoß hieß das früher kontrollierte Offensive spielen, aber mit eben einer eher defensiveren Grundausrichtung und dann über den Verlauf des Spiels sozusagen zum Sieg kommen. Oder aber, und das wäre mein Wunsch, ich bin gespannt, ob er mir den erfüllt, dass er sagt, ich werde richtig offensiv aufstellen und richtig offensiv draufgehen, vielleicht mit dem etwas höheren Risiko, bei einer Umschaltsituation in eine Gefahr zu laufen, aber im Prinzip von Anfang an, so wie Max das gesagt hat, zu versuchen, den Gegner zu dominieren, das Stadion mitzunehmen, die anzupressen, im Prinzip so wie gegen Karlsruhe, nur eben, dass dann auch gepresst wird. Weil ich glaube wirklich, dass Preußen Münster extreme Probleme kriegen wird, wenn wir sie von Anfang an unter Druck setzen, anlaufen, und wirklich ja niederpressen und wir dadurch relativ früh auch zu Torchancen kommen können und zu Toren. Und ich glaube, es wäre unglaublich wichtig, früh 1-2-0 vielleicht mit Sicherheit in Führung zu gehen, für diese Mannschaft auch Selbstvertrauen zu holen. Wir werden schwere Aufgaben in den nächsten Wochen haben. Es wäre ganz gut nach Regensburg, wo nur der Sieg gezählt hat, jetzt vielleicht auch mal ein bisschen Selbstvertrauen mit ein bisschen Toren und einer klaren Nummer aus der Geschichte rauszugehen. Und für das Publikum in Hannover wäre es unglaublich wichtig, um diesen Traum vom Aufstieg auch nochmal mit einem kleinen Ausrufezeichen unter Mauer zu sehen.
Klingt beides absolut plausibel. Also mehr Augenmerk auf die Offensive, Jonas. Das heißt, also das ist dann auch das wahrscheinlich, was André in dieser Woche im Training gemacht hat. Du hast ja schon beschrieben, ne? Er geht da sehr intensiv das Training an, hat sehr oft unterbrochen und hat das lange Holzen, hast du es gesagt, unterbunden und wollte also dann Offensivabläufe offensichtlich einstudieren, die ihm in Regensburg noch nicht so gut gefallen haben.
Ja, also ich muss gestehen, ich war in Regensburg und ich war ein bisschen enttäuscht von dem Spiel, weil
André Breitenreiter. Wir haben es gefeiert.
Ja, super, am Ende ist es 1-0 Breitenreiter. Wenn er das noch 16 Mal schafft, dann steigen wir auch auf, alles okay.
Es war zu wenig. Du hast ja recht, es war zu wenig.
Aber es ist erklärbar. Es ist erklärbar, warum es relativ wenig war, auch offensiv, einfach weil André Breitenreiter noch nicht so lange da ist. Und ich glaube, dass es auch schwierig ist, auch als motivierender Trainer diese offensiven Abläufe reinzuprügeln oder reinzupressen in die Köpfe der Spieler, wenn du das halt vielleicht nicht nur die Zeit mit Stefan Leitl, 2,5 Jahre, aber wenn du es einfach anders gewohnt bist, andere Abläufe hast, das reinzukriegen, das dauert länger als 2 Wochen, auch wenn die im Trainingslager natürlich super Vorbereitung ist. Aber ich hoffe und ich erwarte auch, dass wir gegen Münster jetzt schon deutlich mehr davon sehen, von dem Fußball, den André Breitenreiter sich vorstellt.
Wie würdest du den Fußball von André Breitenreiter beschreiben, den er sich vorstellt, so aus den Trainingseindrücken?
Also mit 96 definitiv viel, viel offensiver, auch wirklich Power, den Gegner früh pressen und extrem viel Boxbesetzung hat er sich gewünscht. Und ich fand den Satz total bezeichnend, den er, ich glaube, vom Regensburg-Spiel in der PK gesagt hat, nämlich ich gewinne lieber 4-3 als 1-0. Das heißt, er will zwar nicht das komplette Risiko oder er will nicht komplettes Risiko hinten spielen, kein Harakiri, hat er gesagt, aber schon ein bisschen. Und das...
Da hatten wir Daniel Stendel-Vibes, ehrlich gesagt.
Voll, total. Wir Daniel Stendel-Vibes. Ja. Total, aber gleichzeitig ist es natürlich total kurios, weil er mit einer Mannschaft da oder über eine Mannschaft das sagt, die mit Abstand wenigsten Gegentore bekommen hat, auch wenn der hinten raus in der Hinrunde natürlich mit Stefan Leitl deutlich mehr schiefgegangen ist, würde ich mal sagen. Aber aus dieser defensiven Stabilität kannst du sowas natürlich auch sagen, weil das einfach hinten super funktioniert, dann kannst du dich im Training auch darauf konzentrieren, nur vorne was zu machen, weil wenn André Breitenreiter in die Kabine kommt, kann er ja auch einfach sagen, macht hinten einfach alles genauso wie vorher und vorne machen wir ein bisschen was anders.
Ja, und das bisschen was anders, wie gesagt, finde ich, hat man in Regensburg gesehen. Max, du hast gesagt, das muss jetzt noch mal ein bisschen verfeinert werden, weil das gegen Münster auch wieder ein Schlüssel sein wird. Und Münster kann umschalten, das haben wir dann auch im Spiel gegen Greuther Fürth gesehen. Kontertore dann, die über die Außen, von der Mitte über die Außen eingeleitet werden und dann in der Box vollendet werden. Das kann Münster, das heißt, da müssen wir wachsam sein. Und das wird spannend.
Ich muss übrigens noch mal eine Lanze für Jannik Rochel brechen. Ich habe ihn ja gerade kritisiert und ich fände es auch vernünftig, wenn man ihn nicht unbedingt immer in die Startelf stellt, aber ich habe mir ja euren kurzen Quick-and-Dirty-Podcast nach Regensburg angehört und ich sehe das ein bisschen anders. Ich fand ihn nämlich in der ersten Halbzeit gar nicht so schlecht. Ich fand, man hat vieles gesehen von dem, was sich 96 dann eben häufiger und auch mal über 90 Minuten wünscht. Aber ich fand eben, er hat Aktionen gehabt. Er hat nicht nur nach hinten mitgearbeitet, er hat auch nach vorne Aktionen gehabt, mehrfach mit Jessica Gangkamp und Harvard Nielsen, den ich auch ein bisschen kritisch sehe. Aber die drei haben in den ersten 15, 20 Minuten echt, echt richtig schön zusammengespielt. Das Problem ist halt, dass es so gut es in den Momenten war, so schlecht ist es dann halt in der zweiten Halbzeit gewesen. Aber wenn man diese 20 Minuten, vielleicht in die letzten 20 Minuten reinkriegen würde, das würde 96 tatsächlich auch nach vorne deutlich besser machen und unberechenbarer machen.
Absolut, und das haben zumindest Max und ich so gesehen, der Rest hat keine Ahnung und hat da voll dagegen geredet und wollte dann, André kam mit irgendwelchen Zahlen oder irgendwas.
Erzähl doch mal, wie André die Aufstellung sieht für das Spiel gegen Preußen Münster und ob das nicht exakt deckt mit dem, was Jonas gerade erzählt.
Weiß ich nicht, aber kommt
er bestimmt gleich noch.
Ja, aber ich muss auf jeden Fall sagen, wie André auf Yannick Rocholt eingeschlagen hat und Max und ich die Einzigen waren, die gesagt haben, Freunde, da war schon was zu sehen, das war ein anderer Yannick Rocholt, allein von der Körpersprache, von der Einstellung her, er hat den Abschluss gesucht, er hat auch die Pässe genommen, er hat sich nicht versteckt, war auch auf einer Position.
Deswegen war er noch nicht gut. Er war deutlich besser, aber er war nicht gut.
Ja, aber stopp.
Schon noch ein Unterschied.
Also, gut ist die Frage. Also, die
also wenn mein Schüler in jedem Vokabeltest eine 6 schreibt, er schreibt dann eine 4, bin ich auch froh.
Ja, dann war er doch gut. Im Vergleich zu anderen
war er ausreichend.
So schnell geht's. Wobei ich auch ehrlicherweise sagen muss, das, was Yannick Rochelt, du hast ja gerade die Körperspannung angesprochen oder das, was er ausgestrahlt hat. Und das finde ich tatsächlich ein bisschen kurios, was ich so aus der Kabine gehört habe. Denn Stefan Leitl hat die Mannschaft nie verloren, das muss man mal vorweg sagen. Es gab auch andere Momente, wo das war, in der näheren Vergangenheit, dass der Trainer die Kabine verloren hat und deswegen getauscht wurde. Das war bei 96 und Stefan Leitl überhaupt nicht so. Und trotzdem hört man jetzt immer mehr, dass doch der ein oder andere und vielleicht mehr, als man sich gedacht hätte, in der Kabine aufatmen, dass jetzt André Breitenreiter übernommen hat. Und das finde ich schon kurios. Und das hat man bei Yannick Rocholt ehrlicherweise in den vergangenen Wochen auch schon in Belek und auch in den Wochen danach jetzt oder in der Zeit danach in Hannover auch gesehen. Und man hat es eben in Ansätzen auch auf dem Feld gesehen. Und wenn André Breitenreiter aus allen Spielern so diese 5%, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen Phrasendrescherei, rausholt, aber das ist tatsächlich so, wenn er diese paar Prozent, die vielleicht an Motivation gefehlt hat, noch rausholt, dann gewinnst du solche Spiele wie in Regensburg. Vielleicht liegt es auch daran, vielleicht ist es auch nur Glück, aber am Ende auswärts ein Spiel zu gewinnen, wenn du trotzdem, auch wenn du nicht so geil spielst, ist neu und die Körpersprache ist eben auch ein Stück weit neu.
Und jetzt sagt, dann gelingt der Aufstieg, das habe ich nämlich irgendwo bei euch gelesen, dass jemand genau das gesagt hat, wenn der Rochelt auch noch hinkriegt, dann kann der Aufstieg gelingen. Sag's ruhig, Jonas, sag's ruhig.
Ist okay. Ja, also ich sehe das übrigens ein bisschen anders als André Breitenreiter. Wegen mir kann er die nächsten Spiele alle 1-0 gewinnen. Ist auch okay, braucht kein 4-3.
Aber auch schön, dass wir jetzt einen Brief geschrieben haben an Jan Zimmermann. Liebe Grüße nach Dortmund. Das heißt, das ist schön, dass wir das auch nochmal klären konnten. Und auch Dabro, ach, ich wollte gerade nach Essen sagen, geht ja gar nicht.
Ja, mehr. Schade. Ist nicht mehr in Essen. Aber ja, Skandal schade. Ist, dass Jan Zimmermann nicht Trainer, der Nachfolger von Nuri Sahin
wird. Was für eine Überraschung.
Sondern der U19-Trainer, was soll das denn?
Was für eine Überraschung. Da er doch bei uns auch so erfolgreich gearbeitet hat und den glorreichen TSV Havelse doch in die dritte Liga geführt hat, hier auch in der Kabine immer anerkannt war und man dort niemals vorwerfen konnte, dass er keine Ahnung von Taktik hatte und dass er nicht weiß, wie die Mannschaft aufgestellt gehört. Also von daher ist das doch gut und völlig verwunderlich, dass er jetzt nicht Nuri Sahin als Interimstrainer beerbt. Aber gut, genug davon. Ja, André, Aufstellung hast du gesagt. Da würde mich natürlich erstmal interessieren, was Max sagt. Max hat uns schon gerade gesagt, wie Münster spielen wird. Und dann würde mich interessieren, Max, wenn du auf so ein Münster triffst, wie musst du als Hannover 96 dagegen aufstellen?
Ja, also Jonas hat ja schon davon gesprochen, dass Breitenreiter so langsam seine Art und Weise von Fußball spielen wird. Ich habe ja vor kurzem die These geäußert, dass Tomiak als Sechser und nicht als Innenverteidiger geholt wurde. Das ist, bevor es offiziell von Markus mal angekündigt wurde, aus folgendem Grund. Ich sehe das Profil von Boris Tomiak als relativ einzigartig im Vergleich zu anderen Innenverteidigern. Das ist ähnlich, wie es einst Waldemar Anton mal begleitet hat in Hannover in der Saison 17-18. Das heißt, ich sehe Hannover in der reinen Staffelung gegen den Ball in einem 3-4-3 mit Zieler im Tor, Neumann, Tomiak, Halstenberg, Moroja, Leopold, Christiansen, Vdovic, Jessic, Tresoldi und Rochelt. Und im Ballbesitz allerdings wird Tomiak meiner Meinung nach als Sechser nach vorne rücken quasi in den Ballbesitz, sodass wir konstant eine Überzahl haben. Das heißt, wenn Münster sich traut, eine gewisse Pressing-Ansätze auf den Außen durchzusetzen, haben wir mit Tomiak immer eine weitere Anspielstation im Mittelfeld, die wir nutzen können, um Münster sofort zu bestrafen. Denn was du machen musst, ist, die fehlende Qualität von Münster auszuspielen. Das heißt, nicht nur über die Taktik, sondern auch deine spielerisch dominanteren Spieler so nutzen, dass du in der Lage bist, die 1-gegen-1-Duelle zu gewinnen und auch, was das Tempo angeht, deutliche Vorteile quasi ausnutzen zu können. Das heißt, du musst hier sehr, sehr offensiv agieren und eine Restverteidigung bestehend aus drei, vielleicht nur zwei Spielern aufstellen und der Rest sollte sich an oder in der Box positionieren.
Frage, warum nicht Schmidt, warum Dobik?
Ich denke nicht, dass Schmidt in der, also klar, Schmidt könnte es machen, aber ich schätze Vdovic rein vom spielerischen Profil eher so ein, dass er besser in der Lage ist, den linken Außenspieler zu spielen, vor allem, weil die Außenverteidiger unter Breitenreiter ja besonders offensiv spielen. Das heißt, die Breitenreiter sind ja fast an der Grundlinie Und ich glaube, dass Kenneth Schmidt kein Spieler ist, der an der Grundlinie agieren könnte, also an der gegnerischen.
Aber Dovic schon?
Dovic schon, ja.
Okay.
Der könnte das umsetzen.
Schade, dass es unter Leitl nie gezeigt hat. Ja.
Bin mir relativ sicher, dass wenn Markus Mann vorwärts nach weit hört, hat er bei dem Wort Dreierkette sofort ausgeschaltet.
Aber ja, warum? Zu Recht auch. Ja. Zu Recht.
Nein,
auch.
Warum?
Was Max da erzählt, ist ja die defensivste Aufstellung aller Zeiten.
Also, warte mal, André, warte, mich André, André, stopp. Erinnert,
André, André, Max, André, warte ist, mal. Max ist hier Söder, Team Vorsicht, ja, ist ja unfassbar, was der da erzählt. Das würde ja aber gleichzeitig bedeuten, dass ich Team Laschet bin, aber da kommen wir gleich zu. Aber also genau das, was ich eben gesagt habe, ich verstehe das, dass Max das argumentiert, ich will das aber nicht, das ist mir zu defensiv.
Also 50 Euro, dass du auch einen Dreierkette hast.
Ich muss aber kurz intervenieren, ich möchte nicht, dass André mich hier Worte in den Mund legt, denn die Staffelung hat nichts mit der Spielphilosophie zu tun. Wir haben dem Markus. Platz... haben wir drei Innenverteidiger hinten und der Rest sind Spieler, die in der Offensive sind. Und Tomiak zählt eigentlich auch als Sechser. Das heißt, du hast zwei Verteidiger. Moroja und Vdovic sind im Breitenreiter-System sehr
offensiv. Du hast Christiansen aufgestellt, das reicht heißt, ja wohl.
Ja gut, Christiansen, finde ich, kannst du als Sechser bzw. als Achter durchaus in diesem System spielen lassen. Ich finde, er hat es gegen Regensburg nicht so schlecht gemacht, dass er es nicht verdient hätte, als etatmäßig einziger Spieler, der neben Leopold da agieren könnte in der Position. Sich nicht verdient hätte, dort zu spielen. Also wir haben, in der Offensive haben wir 7 Spieler, inklusive Tomiak 8 Spieler. Das ist nicht sehr
defensiv. Du musst dich vor André gar nicht rechtfertigen. Jonas, warum würde Markus Mann ausschalten, wenn wir Dreierkette sagen?
Ich glaube, ich bin mir relativ sicher, um nicht zu sagen, dass ich es weiß, dass Markus Mann das nicht mehr ertragen hat, wenn Stefan Leitl Dreierkette hat spielen lassen, weil das eben zumindest in der Stefan-Leitl-Ausprägung nicht für offensiv geprägten Fußball stand. Und das hat Stefan Leitl immer wieder probiert und es hat dann immer ein Spiel funktioniert und dann ist es immer wieder schiefgegangen. Und deswegen ist dieses Wort Dreierkette in der aktuellen 96-Führung eher nicht so gern gehört. Und ich glaube, das weiß André Breitenreiter, auch wenn er schlau ist, macht das nicht.
Aber wenn er schlau ist, macht das nicht. André, wie hast du denn aufgestellt? Wie gesagt, 50er, dass du Dreierkette auch aufgestellt hast und hier Max aber zerreißt.
Mir geht es hier um Dreierkette, mir geht es hier um Viererkette, mir geht es um die offensive Grundausrichtung und da ist meine Grundausrichtung deutlich offensiver, denn ich würde ja starten, na gut, also meine gut Ziele im Tor, da sind wir uns ja alle einig, da brauchen wir nicht diskutieren. Ich würde mit Neumann, Halstenberg und Neid in einer Dreierkette zwar starten, aber, und jetzt kommt's. Ich würde ja Moroja und Wodwig auf die Außen schmeißen. Als einzigen Sechser vor der Abwehrkette steht bei mir Leopold und dann gehe ich mit 4 Knallern offensiv vorne drauf und führe nach 30 Minuten schon mit 2-0. Nämlich ein Gangkamp rechts, Roche links, Nielsen als Zehner, als Verbindungsglied zwischen Leopold und dann Tresoldi in der absoluten Sturmspitze. Es wurde gerade eben von...
Also Jonas statt 3 Stürmern spielst du mit einem Stürmer. Das ist deine offensive Ausrichtung.
Ich spiele mit 3 Stürmern.
Statt 3 Stürmern wie Max spielst du mit einem Stürmer.
Dass du in Mathematik nicht gut bist, haben wir schon mehrfach erfahren dürfen. Aber ich spiele mit 3 Stürmern plus mit Nielsen, der ja hinter den Spitzen als vierter gelernter Stürmer auch noch steht, um genau das zu tun, was Jonas nämlich gerade gesagt hat, nämlich Überlagerung im Zentrum, viele, viele Möglichkeiten per Druckaufbau an den Ball zu kommen, im gegnerischen Drittel Preußen-Münster quasi wirklich ja unter Druck zu setzen, hinten nicht rausspielen zu lassen, um dann eben auch durch einen Gangkampf, der super anlaufen kann, der auch mal im 1 gegen 1 sich den Ball holt oder auch mal behauptet, ein Roche, der dann hoffentlich auch eben diesen positiven Schwung nach vorne mitnimmt, den Jonas ihn aus der Kabine attestiert hat, um eben vielleicht auch dann mal mit 1, 2, 3 guten Aktionen mehr noch als in Regensburg wieder auf die Spur zu kommen und mit einem Tresoldi, der durch diese Überlagerung vorne und durch diese Offensivpower zu mehr Abschlüssen kommt und damit auch zu mehr Toren kommen wird. Und ich glaube, gegen Preußen Münster können wir uns das erlauben. Die sind Tabellen 15. Da wollen wir das mal ganz kurz einzuordnen. Haben 7 Niederlagen. Also jetzt mal ohne Flachs, wir haben 9 Siege, wir sind die Mannschaft mit den meisten Siegen neben Köln. Also wir müssen da offensiv draufgehen, wir müssen das Publikum mitnehmen. Deswegen ist Max' Aufstellung mir zu defensiv. Ich möchte direkt ein Zeichen sehen und es wird klappen. Breites Spiel, so wie ich es dir sage, und wir führen nach 30 Minuten 2-0.
Nee, breites Spiel mit Viererkette, kann ich dir sagen. Also Zieler steht im Tor, dann spielt Moroja rechts, dann spielen Neumann, Halstenberg in der Mitte.
Dorik ja, aber Tobi, stopp, bevor du erzählst, es geht nicht darum, was breites spielt, sondern was wir wollen. Das hast du mir vorhin nur versprochen, dass du das
jetzt stimmt, ich möchte, dass wir mit einer Viererkette spielen. Also wir spielen im 4-1-2-3. Ja, also das heißt, wir spielen nur mit einem Sechser und der ist bei mir Tomiak. Die Viererkette ist Moroja, Neumann, Halstenberg und.
Wer ist bei dir im Tor? Zieler. Dann bist du noch ein Spezi. Achso, doch auch.
Okay. Ja, nicht, diesmal nicht Wechsel. Diesmal Zieler. Dann Tomiak auf der Sechs. Ich spiele mit zwei Achtern. Und zwar mit Leopold und mit Rochelt. Und dann spiele ich über links mit Nielsen, über rechts mit den Gangkam und ganz vorne drin Trisoldi. So würde ich spielen. Das ist meine Aufstellung.
Ja. Gut, dann besprechen wir weiterhin Andres und Max' Aufstellung. Die andere scheint ja nicht ernst zu nehmen. So. Also Nielsen auf links finde ich auch einen ganz spannenden Move. Da werde ich im größten Albtraum meines Lebens nicht drauf kommen.
Der zieht dann nach innen und schließt mit rechts ab.
Der hieß, ich werfe zwei Namen in den Raum.
In Amerika.
Ja, wie werfen wir zwei Namen in den Raum?
Bei mir spielt Dovig nicht. Ist ja was man sich wünscht. Bei mir spielt er nicht. Sondern er spielt für mich Yannick Dehm.
Au, das habe ich früher gern gemacht. Ah, herrlich.
Überragend. Ich finde, Yannick Dehm ist zwar eigentlich Rechtsverteidiger, aber hat auf links tatsächlich seine besten Leistungen auch in dieser Saison gehabt. Und nicht zu vergessen, nicht nur, weil ich es super finde, sein 8 Kilometer langer Kanoneneinwurf, immer wieder gern gewähltes Mittel, um den Ball wie Breitenreiter wo hinzubringen, wo Breitenreiter ihn gehält, nämlich in der Box. Egal, selbst wenn du an der Mittellinie Einwurf hast, klappt das manchmal. Und zweite Sturmspitze neben Jessica Gangkam bei mir, Lars Gindorf.
Dein Ernst?
Ja, Lars Gindorf hat auch in der U23, war der mal Sturmspitze. Ja, der kann dann reinkommen, meinetwegen 40 Minuten, meinetwegen auch zur zweiten Halbzeit, ist mir völlig egal.
Aber Lars Gindorf, Sturmspitze. Also Moroja ist rechts, Halste, also
Neumann ist klar, genau.
Dem, und was, auf der 6 nochmal kurz, auf der 6?
Da hätte ich Leopold und Tomiak angeboten.
Also Leopold und Tomiak. Okay, also 4-2, wie geht's weiter?
Ja, ich habe rechts habe ich Momolu stehen. Das, wie gesagt, das, was ich mir wünsche, nicht das, was ich glaube. Momolu. Ja, links ist Lee.
Lee, wenn er kann.
Wenn er kann. Ich glaube, er kann.
Gut.
Und Trisoldi. Nein, ich hoffe, er kann. Ich weiß es ja nicht. In Wahrheit kann er wahrscheinlich nicht und dann spielt er Rochelt, aber wie gesagt, es ist ja meine Wunschvorstellung. Das muss ja nicht realistisch sein.
Jonas, darf ich dich da was fragen, was mich echt interessiert? Breitenreiter, Trisoldi im Spiel gegen Regensburg außen vor gelassen. Du erzählst mir jetzt, du könntest auch damit leben, wenn er nicht von Anfang an spielt, sondern später kommt und dafür eben Gindorf reinkommt. Was genau habe ich verpasst? Also was ist genau seit Ende November passiert, was ich offensichtlich nicht mitbekommen habe, dass Trisoldi jetzt gar nicht mehr so.
Ja, also... So. Ich finde es ja total nachvollziehbar, dass man in Nicolò Trisoldi übrigens auch zu Recht große Hoffnung hat. Der Junge ist einer der besten Stürmer, die es in Deutschland gibt, oder Nachwuchsstürmer vielmehr, der besten Nachwuchsstürmer, die Deutschland hat. Nicht zu Unrecht U21-Nationalspieler, ballert da alles kurz und klein. Und gleichzeitig ist es halt ein Unterschied, ob du gegen die Nationalmannschaft von, lass mich lügen, Kosovo oder so spielst, oder gegen Preußen Münster, wo die sich halt hinten reinstellen. Das macht schon einen riesigen Unterschied. Und ich glaube, man tut dem Jungen was Gutes, wenn man ihn so ein bisschen aus der Schusslinie rausnimmt. Einfach nur, damit er sich, wenn er reinkommt in der, weiß ich nicht, 60., 65. Minute, dann erwartest du nicht jedes Mal ein Tor von ihm, weißt du? Und ich glaube, das ist für seine Entwicklung als 20-Jähriger, der schon sehr viel geleistet hat für sein Alter, eher besser, ihn da so ein bisschen rauszunehmen. Und das hat Stefan Leitl in Wahrheit auch schon gesagt, als diese Zeit mal so war, dass Nicolò sehr, sehr lange nicht getroffen hat. Einfach mal mit dem Jungen geredet und auch den aufgefangen bei diesem Problem. Und ich glaube, das macht André Breitenreiter auch. Und ich glaube, der kann sehr gut lesen, ob Nicolò bereit dafür ist, dass du ihm so ein bisschen einen Rucksack aufsetzt. Und die Antwort ist, würde ich sagen, nein. Und du tust ihm damit auch nichts Gutes. Und deswegen würde ich ihn erstmal nicht in die Starter stellen.
Gönn mir da mal noch direkt eine Rückfrage, weil ich das ganz interessantes Thema finde. Du sagst ja damit, und ich sehe das tatsächlich genauso, dass es einen Spieler gibt, nennen wir ihn Trisoldi, der auch wenn er von der Bank kommt, in der Lage ist, eine Top-Leistung anzubieten oder sogar eben die Mannschaft nochmal weiterzubringen. Das heißt aber ja im Umkehrschluss ja auch, dass es Spieler gibt, die höchstens von Anfang an in der Lage sind, die Mannschaft weiterzubringen, aber wenn sie dann von der Bank kommen, jetzt nicht so den Impact haben. Und ist es so, dass die Breite bei Hannover 96 im Kader vielleicht gar nicht so das hergibt, was wir uns wünschen und deswegen es gar nicht blöd ist, Trisoldi auf die Bank zu setzen und das überhaupt nochmal eine Option hast, wenn es mal noch 0-0 steht, 1-1 steht, warum auch immer, dass du nochmal eine Option auf Impuls hast. Weil ein Vogelsammer, auch ein Nielsen, sind für mich genau solche Spieler nicht, von Anfang an ja, aber ich habe noch nie gesehen, dass die einen großen Impuls bei einem Wechsel gebracht haben. Ist das vielleicht da deine Idee? Oder also Trezoldi war ja unser Stoßstürmer, war ja unsere Nummer 1 im Sturm für eben jetzt diese Saison. Und wie gesagt, seit ein, zwei Monaten, gut, da war jetzt die Winterpause dazwischen, ist das komplett verpufft. Ich würde es verstehen mit dem Hintergrund, den du andeutest, dass wir immer noch eine Option von der Bank haben. Aber dann haben wir die quasi bei den anderen nicht, oder?
Nee, so würde ich es gar nicht sagen. Ich weiß, worauf du hinaus willst, so würde ich es nicht sagen. Übrigens war Andreas Vogel, sagen wir mal, eine Zeit lang in der letzten Saison der beste Joker der Liga. Da hat er, glaube ich, mal in 4 Spiele hintereinander immer von der Bank getroffen und ein Tor vorbereitet. Aber es ist gut oder es ist leichter für einen Stürmer, wenn sich ein anderer Stürmer vielleicht schon 60 Minuten aufgerieben hat, die Verteidiger müder sind, die Verteidiger nicht mehr ganz so den Körper reinstellen können, weil einfach die Kraft fehlt. Natürlich ist es dann für einen Stürmer, ob das jetzt Trezoldi ist oder Vogelsammer oder sonst wer, dann auch leichter in Situationen zu kommen oder mal einem Verteidiger wegzulaufen oder so. Das ist definitiv so. Ich glaube aber, dass 96 schon die Breite hat, es muss jemand kommen, der von der 10 oder als Außenstürmer halt einfach nochmal Torgefahr bringt. Aber die Qualität, die 96 jetzt schon im Kader hat, ist groß genug, um zumindest um den Aufstieg mitzuspielen. Und ich glaube nicht, dass es Spieler gibt, die nur als Joker funktionieren. Aber es macht dir das Leben ein bisschen einfacher, vor allem, also zumindest als Stürmer.
Klingt plausibel, wie ich finde. Okay, haben wir das auch mit unserem Start. Jetzt kommen wir noch schnell zu den Tipps. André, wie geht's aus?
Heimsieg, weil er ja so aufstellt wie ich und nicht wie ihr Angsthasenfüßler oder was ich immer sagen wollte, ihr versteht mich schon, werden wir locker flockig 4-1 gewinnen. Und Izida wird sich massiv drüber aufregen, dass er noch eine Kirsche gefressen hat. 4-1, mark my words.
Max?
So, weil wir natürlich aufstellen, wie ich das wünsche und wie ich das auch für richtig halte, werden 0-0. Wir 3-0 gewinnen.
Okay, Jonas?
Kann nur die Antwort 4-3 geben, weil das André Breitenreiter besser gefällt als 1-0 und alle und ein Tor schießt mindestens Nicolò Trezoldi von der Bank.
Oh, guck mal, dann ist doch da auch wieder der Kreis und die Versöhnung zwischen André und Jonas. Und ich glaube an einen 2-0 Heimsieg und damit tippen wir alle auf Heimsieg. Alle glauben an das zweite perfekte Spiel von Breite, das zweite perfekte Spiel von Breite, zweites Spiel, zweiter Sieg und damit unaufhaltsam auf dem Weg Richtung Tabellenspitze und Richtung Aufstieg. Ja, toll. Jonas, also vielen herzlichen Dank, dass du so spontan Zeit gefunden hast und so launig auch von deinem Alltag berichtet hast und unsere Sendung so schön ergänzt und bereichert hast. Vielen herzlichen Dank für deinen Besuch.
Vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke euch.
Du kannst gern wiederkommen. Also wenn Telefon Kopenhagen dich nicht will, wir nehmen dich immer. Also das schon mal auf jeden Fall. Da bist du herzlichst eingeladen. Ich möchte noch auf eine kleine Sache hinweisen. Die 96 Fanabteilung lädt alle Mitglieder ein zum zweiten Kinoevent, die Deutsche Meisterschaft 1954. Erlebt dort am 6. Februar 2025, wie die 96-Archivare Christoph Lahner und Janis Busse euch Exponate und einen Filmbericht zur Deutschen Fußballmeisterschaft von 1954 präsentieren. Es startet um 20 Uhr, geht bis circa 23 Uhr. Tickets könnt ihr online euch anmelden, da werden wir das gerne verlinken. Wie gesagt, im Künstlerhaus findet das statt. Es ist das zweite Mal, dass dieses Event stattfindet, weil das erste ausverkauft war und so große Nachfragen waren, dass das 96 nochmal macht. Also Filmevent zur Deutschen Fußballmeisterschaft mit vielen tollen Exponaten und Zeitungsberichten und was es da noch alles zu sehen gibt. Ich werde auch da sein, also ich würde mich freuen, wenn wir uns da sehen und da dann wirklich nochmal in Erinnerung schwelgen, wollte ich gerade sagen, aber außer André hat keiner von uns die Meisterschaft 54 erlebt. Von daher lassen wir uns einfach mal mit neuen Bildern, die wir bisher nicht kannten, berieseln und berauschen. Freuen wir uns drüber. Und ich freue mich auch auf euch alle natürlich im Stadion am Sonntag. Ja gut, André, wir werden uns sicherlich aus dem Weg gehen, aber sonst auf den Rest freue ich mich. Und
jetzt sag das doch nicht, das macht mich traurig. Ich meine, du hast gesagt, du lädst deine Freunde ein und wir sollen zum Baum kommen, Max und ich, um mit dir Hallo zu sagen.
Freunde hat mir Jonas im Mund gelegt, ich sag's nochmal.
Freunde habe ich nie gesagt. Hast du geschrieben, wir sind deine Freunde. Also jetzt kannst du nicht on air so tun, das steht schwarz auf weiß in der Zeitung, ganz Hannover, überregional, sogar in Göttingen hat man es gelesen. Wir sind deine Freunde und wir treffen dich gerne am Baum, Tobi, und wir knuddeln dich und nehmen dich in den Arm. Jetzt sei doch
nicht so. Danke, Jonas.
Steh doch dazu. Als moderner Mann ist das gar kein Problem.
Danke für das Wort Freundin, das du damit reingeschrieben hast. Ich freue mich sehr. Nein, ja, André, ich freue mich, mein Freund, dass ich dich dann auch am Sonntag sehen darf. Freue ich mich sehr. André, am Baum treffen wir uns. Wie schön. Gut, euch da draußen eine schöne Restwoche. Kommt gut zum Stadion und genießt den Heimsieg und denkt immer daran. 96, Ali und bis bald.
Ich hoffe, es hat euch auch so gut gefallen wie mir. Dann bis zum nächsten Mal. Euer Carsten Linke.
Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.